Menschenrechtsaktivisten vor Ort, Experten vor Ort, unsere Kollegen vor Ort machen auch die EU und auch die Politik der Bundesregierung für die Situation heute mitverantwortlich. Nehmen Sie diese Verantwortung auf sich?
Also im Moment steht im Vordergrund, dass wir die Situation lösen. Und zwar die Situation, die sich akut ergibt, aus der Tatsache heraus, dass die Einrichtung, in der bislang 12.000 bis 13.000 Menschen ein Dach über dem Kopf gefunden haben, abgebrannt ist oder weitgehend abgebrannt ist. Wir konzentrieren uns jetzt darauf. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir die griechischen Behörden unterstützen können. Und das ist für uns im Moment nicht der Fokus, Schuldzuweisungen vorzunehmen und die Frage zu stellen, wer hat für dieses und jenes Verantwortung. Das kann man zu geeigneten Zeitpunkten sicherlich machen. Aber im Moment steht die akute Hilfe im Vordergrund.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie. Wir beginnen wie am Mittwoch üblich mit dem Bericht aus dem Kabinett und kommen dann relativ schnell auch zum Thema Moria. Aber als erstes möchte sich Frau Wild vorstellen. Sie ist neue Sprecherin im Familienministerium ganz außen. Frau Wild.
Ja, vielen Dank. Ja, guten Tag, mein Name ist Beate Wild. Ich bin seit 3 Monaten im Pressereferat im Bundesfamilienministerium. Davor war ich Journalistin in Print- und Online-Redaktionen. Ich habe bei einer Nachrichtenagentur volontiert, war viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung. Und nach einem kurzen Abstecher beim Tagesspiegel bin ich jetzt in der Klinkerstraße angekommen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und freue mich, da zu sein. Danke.
Das freuen wir uns auch. Herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann Frau Fietz, bitte.
Ja, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Das Kabinett hat heute die Verlängerung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte in Irak und Syrien zur Sicherung von Stabilisierung, zur Verhinderung des Wiedererstarkens des sogenannten Islamischen Staats sowie zur Förderung von Versöhnung beschlossen. Der Bundestag muss diesem Kabinettsbeschluss noch zustimmen. Auch wenn im Kampf gegen den IS große Fortschritte erzielt worden sind, ist der IS noch nicht besiegt. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass der Druck auf die Terroristen aufrechterhalten werden muss. Vorgesehen ist die Fortsetzung des deutschen Beitrags zum Fähigkeitsaufbau der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte, zur Luftbetankung unserer Partner, zum Lufttransport und zur Luftraumüberwachung sowie zur Aufklärung und Lagebildungsstellung. Auf ausdrückliche Bitte und mit Einverständnis der irakischen Regierung leistet Deutschland damit einen weiterhin notwendigen militärischen Beitrag, der auf 2 Säulen basiert, nämlich dem Kampf gegen den IS im Rahmen der Anti-IS-Koalition und der Stabilisierung der irakischen Sicherheitsinstitution im Rahmen der NATO-Mission im Irak. Der Einsatz ist bis zum 31. Januar 2022 befristet. Insgesamt können bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Des Weiteren hat das Kabinett heute dem vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen beschlossen. Das Gesetz setzt die Vereinbarung des Koalitionsvertrages um zum nationalen Wettbewerbsrecht sowie eine Richtlinie der EU zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten. Der Entwurf sieht unter anderem eine Weiterentwicklung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Digitalunternehmen vor. Ziel ist es unter anderem, missbräuchlichem Verhalten von Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung besser entgegenwirken zu können. Der Gesetzentwurf ermöglicht den Wettbewerbsbehörden zudem ein schnelleres und effektiveres Handeln. Das Bundeskartellamt soll künftig einfacher einstweilige Maßnahmen ergreifen können, um den Wettbewerb schon frühzeitig zu stützen. Daneben sieht der Gesetzentwurf Erleichterungen bei der Fusionskontrolle vor, indem die Umsatzschwellen erhöht werden. Unternehmen erhalten zudem mehr Rechtssicherheit bei Kooperationen. Unter bestimmten Umständen haben sie künftig einen Anspruch auf eine Entscheidung des Bundeskartellamtes über die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit einer geplanten Zusammenarbeit. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das Bundeskabinett hat heute außerdem beschlossen, einige sozialrechtliche Regelungen zu verlängern, die die Folgen der Covid-19-Pandemie abfedern sollen. Zum einen wird die Geltungsdauer des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Das ist eine Regelung aus dem Sozialschutzpaket 1. In den vergangenen Monaten konnten soziale Dienstleister wie zum Beispiel Behindertenwerkstätten, Anbieter von beruflichen Eingliederungsmaßnahmen oder Integrationskursen ihre gewöhnlichen Leistungen aufgrund der Corona-Pandemie häufig nicht erbringen. Das Gesetz verpflichtet Leistungsträger wie die Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit oder die Sozialämter, diesen Einrichtungen Zuschüsse von bis zu 75% der zuvor gezahlten Vertragsleistungen zu zahlen. Voraussetzung ist, dass alle anderen Corona-Hilfen bereits ausgeschöpft sind. Im Gegenzug sollen die Einrichtungen alle ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten einsetzen, um bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen. Die befristete Verlängerung ist notwendig, um unnötige Risiken für die Leistungserbringer zu vermeiden. Ziel der Bundesregierung ist es, so den Bestand an sozialen Dienstleistern zu sichern. Und in denselben Kategorie fällt auch das nächste Gesetz, das das Kabinett beschlossen hat. Und zwar betrifft es den erleichterten Zugang zu den Grundsicherungssystemen über den 30. September hinaus bis zum 31. Dezember 2020. Das heißt, weiterhin werden unter anderem die Vermögensprüfungen nur eingeschränkt durchgeführt und die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung übernommen. Ich lasse das jetzt mal an dieser Stelle so. Und dann geht es noch weiter. Die Bundesregierung hat heute den von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Bericht zur Evaluierung des Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken beschlossen. Nach der Gesetzesbegründung zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird die Bundesregierung das Gesetz spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten evaluieren und dem Deutschen Bundestag einen Bericht vorlegen. Dieser Vorgabe kommt die Bundesregierung nun mit dem vorliegenden Bericht nach. Darüber hinaus hat das Bundeskabinett auch sich mit dem Thema Reisewarnungen beschäftigt. Die Details dazu hat Frau Adebar.
Wollen Sie jetzt gleich?
Wie ja. Sie mögen, ja.
Oder wollen wir es hinten? Wir machen Sie doch jetzt gleich, damit wir es.
Ja. Das Bundeskabinett hat heute Morgen beschlossen, die weltweite Warnung von nicht notwendigen touristischen Reisen in Drittstaaten noch ein weiteres Mal, und zwar bis zum 30. September einschließlich, zu verlängern. Das Kabinett hat heute auch beschlossen, ab dem 1. Oktober zu einem differenzierten System überzugehen, in dem für jedes Land weltweit individuelle Reise- und Sicherheitshinweise dann angegeben werden. Dazu 3 Punkte. Was heißt das? Das heißt, dass sich aus heutiger Sicht de facto wenig ändern wird an der bisherigen Möglichkeit zu reisen und an der Praxis. Denn es wird so sein, dass Länder oder Regionen, die als Risikogebiet eingestuft sind, auch weiterhin mit einer Reisewarnung belegt werden. Und für viele Länder, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind, gelten ja derzeit noch zum Teil massive Reisebeschränkungen oder Quarantäneerfordernisse für Einreisen aus Deutschland. Und auch in solchen Ländern ist ein Urlaub nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen möglich. Für solche Länder wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann die Reisewarnung aufhebt, aber zugleich sehr dringend von Reisen in solche Länder abrät. Für die verbleibenden Länder, das heißt, die nicht Risikogebiet sind und bei denen es keinerlei Einschränkungen in der Quarantäne oder in der Ein- und Ausreise gibt, werden wir dann die Reisewarnung aufheben können und zu besonderer Vorsicht raten. Das ist sozusagen ein System, das dann mit Abschluss der Sommerperiode ab dem 1.10. Differenziert in Kraft tritt. Wie gesagt, Wir sehen weltweit ein steigendes Infektionsgeschehen. Wir sehen auch in Deutschland, wie sich die Zahlen entwickeln, dass wir zu großer Vorsicht raten müssen. Wir sehen in Europa das steigende Infektionsgeschehen. Das heißt, praktisch dürfte sich da nicht viel ändern. Wir werden die Zeit bis zum 1.10. natürlich nutzen, um die Datenbasen, die wir haben, und die Informationen, die es braucht, um dieses System dann auch einzustellen und zugänglich zu machen, zu aktualisieren.
Herzlichen Dank. Zum ersten Kabinettspunkt hat Herr Jung eine Frage.
Das war die Anti-ISIS-Mission. Ne? Frau Fietz, können Sie uns sagen, was das Exit-Szenario ist?
Also diese Mission ist jetzt erstmal bis zum 31. Januar 2022 befristet. Und diese Mission findet ja auch statt auf eindringliche Bitte der irakischen Regierung. Von daher ist es das, was ich Ihnen dazu im Moment sagen kann.
Können Sie uns die Bedingungen nennen, wann die Mission für die Bundesregierung abgeschlossen ist?
Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium dazu mehr sagen kann. Also ich habe keine weiteren Informationen.
Herr Jung, ganz konkret kann ich Ihnen da, das wissen Sie ja auch, nicht weiterhelfen. Wir beobachten die Bedingungen vor Ort, die dazu führen, dass wir zum Einsatz kommen, natürlich sehr genau. Und im Verbund mit unseren Partnern betrachten wir das anhand der aktuellen Lage vor Ort, wie die Bedrohung eben ist, dass der Einsatz weiter notwendig ist oder nicht. Im Einvernehmen mit den Partnern, mit der Regierung vor Ort und im Gesamtzusammenspiel der Bundesregierung wird diese Lage bewertet. Und das ist nicht vorab bestimmbar, wann ein Einsatz endet.
Und ich kann Ihnen vielleicht noch mal ergänzen, dass, ich habe es eben schon mal gesagt, der IS ist noch nicht besiegt. Es ist zwar gelungen, seine territoriale Herrschaft weitgehend zu beenden, er stellt aber weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr dar. Und die Bundesregierung ist entschlossen, ihr umfassendes ziviles und militärisches Engagement in der Region fortzusetzen, um den Druck auf den IS mit aufrechtzuerhalten.
Dazu? Ja.
Bei der Abänderung dieses Mandates hieß es, die Aufklärungsflüge, die früher von den Tornados übernommen wurden, würden von Italien übernommen werden. Ist das mittlerweile geschehen? Gibt es auf Luftaufklärung?
Zu den Einsätzen Italiener müssen Sie dort nachfragen. Ich kann Ihnen bestätigen, dass unsererseits der Einsatz der Aufklärungskomponente beendet wurde und die Kräfte komplett zurückgeführt wurden.
Herr Dovignier dazu?
Ja, Herr Kollatz, wie bewertet Ihr Ministerium die Sicherheitslage im Irak, speziell was die Terrormiliz IS betrifft? Und Frau Fietz, Sie haben gerade gesagt, dass IS weiterhin eine Gefahr ist und noch nicht besiegt ist. Wieso reduzieren Sie dann die Truppenstärke in dem Land?
Vielleicht kann ich einsteigen. Ich kann das nur bestätigen, was Frau Fietz gesagt hat. Wir stellen fest, dass das Kalifat, was es früher dort gab, als Organisation sehr wohl zerschlagen ist, dass aber über das Land und die Region verteilt weiterhin Einzelgruppierungen des IS aktiv sind, auf die weiter Druck ausgeübt werden muss. Und diesem Ziel dient das Mandat.
Haben Sie noch Angaben zur Truppenreduzierung? Also bislang haben wir 700, dann 500, aber
genau, mit der Reduzierung der Aufklärungskomponente können wir auf eine Gesamtstärke von maximal 500 runtergehen und den Auftrag mit dieser Stärke wahrnehmen.
Herr Jessen?
Ja, darauf bezog sich auch meine Wortmeldung vorhin. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Frau Fietz, habe ich das richtig gehört, dass Sie sagten, bewaffnete Streitkräfte im Irak und in Syrien, oder war das ein Verhörer? Und zum Zweiten, Herr Kollatz, zum Mandat gehört bislang ja auch die Ausbildung von Sicherheitskräften. Das haben Sie, glaube ich, auf das sogenannte operative Minimum runtergefahren, Corona-bedingt. Was bedeutet das konkret in Zahlen und ist absehbar und in welchen Zeiträumen entscheiden Sie, ob Sie das dann wieder bis zur möglichen Höchstgrenze von 500 hochfahren?
Die tagesaktuellen Zahlen können Sie unseren Online-Seiten entnehmen. Da möchte ich jetzt niemanden mit behelligen. Die sind auch tatsächlich immer aktuell gehalten. Auch hier gilt, wir müssen die Lage vor Ort Corona, also die Corona-Lage beobachten und richten uns in dem Einsatz natürlich nach dem, was wir seitens der irakischen Regierung an Bedarf auch angezeigt bekommen. Auch da wirkt Corona hinein. Das heißt, auch die irakischen Streitkräfte sind im Moment nicht in der Lage, unter Corona-Bedingungen eine Ausbildungsgruppe hier zu identifizieren. Solange wir keinen Bedarf haben, reduzieren wir auf das Minimum, wie Sie es angedeutet haben. Und da geht es darum, eben die Kapazitäten aufrechtzuerhalten, damit man schnell wieder die Ausbildungsfähigkeit herstellen kann.
Und Frau Fietz?
Sie haben sich nicht verhört.
Mhm. Können Sie das dann noch ein wenig spezifizieren, die Einsätze in Syrien?
Ich kann es gerne unterstützen. Also zum einen bezog sich damals das Aufklärungsmandat natürlich auf die Region Syrien. Wir haben eine Luftbetankungskomponente weiterhin aktiv und die muss natürlich in dem Raum wirken können, wo wir die Alliierten, unsere Kameraden unterstützen, wenn es um Betankung geht.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung nochmal.
Ja, aber das ist ja was anderes, als wenn Sie sagen, es gibt bewaffnete Streitkräfte in Syrien. Was sind die bewaffneten Streitkräfte in Syrien?
Also insgesamt ist das ein Einsatz, der auch die Möglichkeit des Waffeneinsatzes für alle vorsieht. Deswegen ist das Mandat so tituliert. Das heißt nicht, dass am Boden Menschen mit Waffen sein müssen.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen, die im Kabinett waren? Herr Jung.
Zum digitalen Wettbewerbsrecht. Frau Einhorn, können Sie kurz sagen, was Ihr Ministerium unter wettbewerbsrelevanten Daten versteht? Und werden die personenbezogenen Daten, also meine und Ihre, künftig vor geschäftsmäßigem Handel geschützt sein?
Pardon? Jetzt.
Ein Ziel des Gesetzes ist es, auch einen verbesserten Datenzugang für Wettbewerber zu schaffen. Da geht es um die Neufassung der sogenannten Essential Facilities Doctrine und damit um Daten, die den Zugang zu Gatekeepern im digitalen und nicht digitalen Bereich verbessern sollen. Das heißt zum Beispiel, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen sich weigert, einem anderen Unternehmen Zugang zu Daten zu geben, zu gewähren, dann kann dieses Verhalten künftig unter bestimmten Umständen als wettbewerbsrechtlich missbräuchlich eingestuft werden.
Ja, aber gibt es auch einen verbesserten personenbezogenen Datenzugang oder sind personenbezogene Daten geschützt?
Das ist natürlich alles DSGVO-konform, das ist ja ganz klar. Und es geht vor allem darum, darauf zieht ja das Wettbewerbsrecht ab, dass es Unternehmen, also dass der Wettbewerb im Markt gewährleistet wird und dass es Unternehmen vor allem auch, also zum Beispiel mittelständischen Digitalunternehmen aus Deutschland erleichtert wird, Daten von Plattformen, von großen Plattformunternehmen auch mitzunutzen.
Also passiert das Gegenteil. Es wird nicht geschützt, sondern es wird gefördert.
Alles geschieht DSGVO-konform. Es handelt sich ja nicht immer um personenbezogene Daten.
Herr Jessen?
Können Sie sagen, in welcher Weise der Bundesdatenschutzbeauftragte in den Prozess einbezogen wurde?
Das habe ich jetzt nicht parat. Das müssten wir nachreichen.
Das wäre nett, danke. Mhm.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zum Thema Moria. Herr Blank.
Ja, Herr Alter, Sie haben ja bereits geschrieben, dass der Bundesinnenminister Griechenland deutsche Hilfe angeboten hat auf Twitter. Können Sie das konkretisieren? Wie wird die Hilfe aussehen? Und nun haben auch schon Länder, wie zum Beispiel Berlin, das Land Berlin, gesagt, sie würden ihr Flüchtlingsprogramm sozusagen anbieten, nochmal, um die Aufnahme von Flüchtlingen jetzt im Zusammenhang mit dem Brand in Moria zu forcieren. Überdenkt da der Innenminister seine bisherige Haltung gegenüber solchen Landesprogrammen zur Aufnahme von Flüchtlingen?
Ja, wir befinden uns seit gestern Abend auf allen Ebenen mit der griechischen Regierung, auch mit den griechischen Behörden in engstem Kontakt, auch mit der Europäischen Kommission und mehreren EU-Mitgliedstaaten. Vor wenigen Minuten hat der Bundesinnenminister mit dem griechischen Migrationsminister Mitsotakis telefoniert und sich über die aktuelle Situation informieren lassen. Der griechische Minister Mitsotakis hat den Zustand beschrieben. Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen wurden in der Einrichtung in Moria weite Teile dieser Einrichtung zerstört, sodass man im Moment davon ausgehen muss, dass sie in der bisherigen Form nicht mehr nutzbar ist. Er hat auch darüber informiert, dass es nach bisherigen Erkenntnissen weder Tote noch Verletzte gab bei diesen Bränden. Und wir haben die Situation, dass zurzeit zwischen 12.000 und 13.000 Menschen in diesem Moment keine Unterkunft haben. Und unter diesen Menschen befinden sich ca. 400 unbegleitete Minderjährige. Der griechische Minister hat betont, dass die Lage im Griff ist. Und der Bundesinnenminister hat angeboten, Hilfe zu leisten. Es wird also jetzt darum gehen, gemeinsam mit den Griechen zu definieren, welche Form der Hilfe benötigt wird. Diese Hilfe werden wir dann prüfen und auch sehr zügig und unkompliziert bereitstellen. Und da kann man nur sagen, wir haben Griechenland in der Vergangenheit an vielen Stellen geholfen. Und wir werden das selbstverständlich auch jetzt tun. Das ist nicht nur unsere deutsche Position, sondern das entspricht auch unserer Rolle als EU-Ratspräsidentschaft. Der Brand in Moria macht aber auch deutlich, dass es auf europäischer Ebene dringend notwendig ist, in der Flüchtlingsfrage eine europäische Lösung zu erreichen. Es ist ein Anlass, den wir sehen, wieder in diese Gespräche intensiv einzusteigen, denn es macht deutlich, dass die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, auf Dauer so nicht bleiben kann.
Die zweite Frage hatten Sie noch nicht angerissen, und zwar die Länderprogramme, die auch Flüchtlinge annehmen und aufnehmen würden, ob der Minister seine ablehnende Haltung da überdenkt. Und die anschließende Frage dann noch zu dem, was Sie aufgezählt haben, das jetzt abgestimmt wird, wie man helfen kann. Ist Deutschland bereit, eventuell mehr Flüchtlinge und mehr unbegleitete Kinder, Sie haben die Zahl ja genannt, von 400 als bisher abgesprochen aufzunehmen?
Ich habe die Frage beantwortet. Möglicherweise haben Sie es nicht genau gehört oder überhört. Es geht jetzt darum, gemeinsam mit den griechischen Behörden zu definieren, welche Hilfe benötigt wird. Dazu wird es auch morgen wieder ein Gespräch geben. Dort gibt es unterschiedliche Optionen. Es ist vollkommen klar, auch bei der Größenordnung der Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen, dass es auch um Hilfe vor Ort gehen muss. Aber was konkret an Hilfestellung angeboten wird, das wird man jetzt besprechen müssen. Die Lage vor Ort ist ja keineswegs abgeschlossen. Die Entwicklung setzt sich fort. Wir haben auch noch nicht alle Erkenntnisse. Insofern muss man da auch zur rechten Zeit Entscheidungen treffen.
Lassen Sie mich vielleicht für die Bundesregierung dazu noch mal insgesamt sagen, dass wir die Berichte aus Moria zur Kenntnis genommen haben und die Lage sehr genau verfolgen. Es ist auch heute Morgen im Kabinett darüber gesprochen worden. Wir sind zunächst einmal froh, dass durch die Brände offenbar niemand ernstlich verletzt wurde. Und sollten sich Hinweise bestätigen, dass Brandstiftung die Ursache des Feuers war, so wäre dies eine völlig inakzeptable Gefährdung von Menschenleben. Wir vertrauen darauf, dass die griechischen Behörden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, vor allem was die unmittelbare Versorgung der betroffenen Menschen angeht, und haben dabei die Unterstützung angeboten. Sie haben von Herrn Alter schon gehört, dass der Innenminister bereits schon aktiv war, auch von Seiten des Auswärtigen Amtes sind bereits schon Kontakte und Gespräche haben stattgefunden. Darüber hinaus hat das Kabinett aber auch Einvernehmen darüber hergestellt, dass es jetzt vor allem im Mitblick auf die EU-Ratspräsidentschaft darauf ankommt, eine einvernehmliche europäische Lösung auch dieses akuten aktuellen Problems zu finden.
Zusatz, Herr Blank? Ja, ich muss noch mal nachfragen, Herr Alter, die Programme der Länder, der Bundesländer, die gerne irgendwo noch mehr Flüchtlinge aufnehmen würden als bisher. Ändert der Bundesinnenminister da in diesem Zusammenhang seine Meinung, dass dies nicht möglich sei? Also, dass es eine Bundeskoordinierung geben muss?
Also, das ist ja im Grunde genommen eine allgemeine Frage, eine andere Frage als die derzeitige Situation zu bewältigen. Der Minister hat deutlich gemacht, dass das bisherige Prinzip der Flüchtlingsaufnahme, so wie es auch die Rechtsordnung vorsieht, existiert und dass er nicht beabsichtigt daran, Änderungen vorzunehmen. Die aktuelle Situation stellt uns vor Herausforderungen. Es ist ganz klar, dass wir der griechischen Regierung da, wo nötig, Hilfe leisten werden. Aber das ist kein Grund, jetzt sozusagen unsere bisherige Rechtsordnung grundsätzlich in Frage zu stellen.
Kollegin Mayer von der Taz fragt, Frau Fietz, wird die Kanzlerin dem Bundesinnenminister nach dem Brand in Moria anweisen, Geflüchtete von dort nach Deutschland zu holen?
Ich kann zu dem Thema nur sagen, wir haben an dieser Stelle schon oft gesagt, wir brauchen eine solidarische europäische Lösung. Und die Lasten mit Blick auf Migration und Flüchtlinge sind in der EU derzeit ungleich verteilt und die stärker betroffen sind, verdienen Unterstützung. Daher muss das gemeinsame europäische Asylsystem reformiert werden. Die Kommission hat angekündigt, dass sie den Mitgliedstaaten dazu in Kürze einen neuen Vorschlag vorlegen wird. Und dieser Vorschlag wird die Grundlage sein, um Fortschritte zu erzielen. Klar ist, die Bundesregierung wird die Kommission bei der Reform der gemeinsamen europäischen Asylregelung nach Kräften unterstützen. Und wir sind davon überzeugt, dass es eine umfassende Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts geben muss. Und das ist an dieser Stelle die Antwort auch auf diese Frage.
Frau Dudin.
Ja, nur noch mal, Herr Alter, nachgefragt. Sie haben von zügig gesprochen. Jetzt kann man ja eigentlich durchaus von einer humanitären Katastrophe sprechen, die sich gerade auf dieser Insel abspielt. Also was meinen Sie mit zügig? Die nächsten Tage oder wie lange wollen Sie auf eine Lösung warten?
Ich komme wieder darauf zurück, was ich eben gesagt habe. Es gibt vielerlei Ideen im Moment, die auch öffentlich genannt werden, wie man jetzt helfen müsste. Aber für uns ist entscheidend, welche Hilfe die griechische Regierung braucht. Und dazu muss man die Situation vor Ort kennen und genau analysieren, was kann die griechische Regierung auch selbst gewährleisten und an welcher Stelle braucht sie Unterstützung, beispielsweise von Deutschland. Und wenn dieses Hilfsportfolio, wenn das steht, dann wird Deutschland diese Hilfe zügig bereitstellen. Das kann man im Moment in zeitlichen Dimensionen noch nicht konkret benennen.
Zusatz?
Gut, aber in Bezug auf Moria hat ja die griechische Regierung eigentlich seit Monaten Hilfe verlangt.
Ja, aber wir haben ja auch an verschiedenen Stellen Hilfe geleistet. Jetzt ist die Situation die, dass die Einrichtung in der Weise nicht mehr nutzbar ist. Wir haben Kenntnis darüber, dass die griechische Regierung die 400 unbegleiteten Minderjährigen noch heute aufs Festland transferieren will. Und für die Personen, die sich ansonsten auf Lesbos befinden, muss schnellstmöglich eine Unterkunft gefunden werden, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Das alles sind Dinge, die die griechische Regierung derzeit prüft, wie sie das gewährleisten kann mit ihren Behörden. Und der Minister hat heute am sehr zeitnah Hilfe angeboten. Und wenn die griechische Regierung uns sagt, was sie braucht, werden wir das nicht verzögern, sondern zügig bereitstellen.
Herr Jung.
Das ist ja eine Katastrophe in Zeitlupe bzw. mit Ansage gewesen. Unsere Kollegen und Kolleginnen vor Ort sagen, dass das kein sicherer Ort ist, dass dort sofort evakuiert werden muss. Wie ist die Einschätzung der Bundesregierung? Halten Sie das nur für einen sicheren Ort? Können doch Menschen, wenn sie dann Zelt und ein Dach über dem Kopf haben, weiterhin leben, Herr Alter? Ist das die Vorstellung Ihres Ministeriums und der Bundesregierung? Frau Adebar, wie sieht das Ihr Ministerium, Ihr Minister? Ist das noch ein Ort, wo Menschen sich aufhalten können? Oder sind Sie auch der Meinung, dass das Lager sofort evakuiert und aufgelöst werden muss?
Ja, wir haben an dieser Stelle häufig gesagt, dass die Zustände, wie sie jedenfalls bis gestern Bestand hatten, auf Dauer nicht akzeptabel sind. Insofern ist die Position der Regierung und beziehungsweise auch des Innenministeriums deutlich. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Die Einrichtung ist weitgehend zerstört. Und jetzt müssen wir nach vorn schauen und sehen, wie den Menschen möglichst schnell ein Dach über dem Kopf hergestellt werden kann. Und daran wirken wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und in enger Abstimmung mit Griechenland mit.
Ja, also der Außenminister hat ja auch schon, vielleicht haben Sie den Tweet gesehen, gesagt, dass es eine humanitäre Katastrophe ist. Zur Situation im Lager hat Herr Alter gesagt, dass wir früher nicht mit der Situation zufrieden waren. Und jetzt haben wir eben diese humanitäre Katastrophe, die über die Menschen dort hereinbricht und müssen einfach jetzt schauen, wie jetzt. Und ich denke, es ist im Moment kein Zustand, wo die Leute bleiben können. Die griechische Regierung transferiert ja Teile der Insassen eben auch aufs Festland. Also die griechische Regierung muss jetzt, so wie Herr Alter das gesagt hat, schnell sagen, was sie braucht, welche Pläne sie entwickelt. Und dann wird Deutschland bereitstehen, da zu helfen, damit die Flüchtlinge gut versorgt sind, so wie sie dort sind. Und wir waren schon im Laufe der Nacht mit über unseren Botschafter, mit dem Migrationsminister, mit dem stellvertretenden Migrationsminister in Kontakt. Es gibt jetzt weitere Kontakte und wollen wirklich so schnell es geht dort helfen.
Ich hatte gefragt, ob Sie das Lager auflösen möchten, ob Sie diese Situation, diese humanitäre Katastrophe als Grund für eine Auflösung des Lagers ansehen und Frau Vizealter, Menschenrechtsaktivisten vor Ort, Experten vor Ort, unsere Kollegen vor Ort machen auch die EU und auch die Politik der Bundesregierung für die Situation heute mitverantwortlich. Nehmen Sie diese Verantwortung auf sich?
Also im Moment steht im Vordergrund, dass wir die Situation lösen. Und zwar die Situation, die sich akut ergibt, aus der Tatsache heraus, dass die Einrichtung, in der bislang 12.000 bis 13.000 Menschen ein Dach über dem Kopf gefunden haben, abgebrannt ist oder weitgehend abgebrannt ist. Wir konzentrieren uns jetzt darauf. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir die griechischen Behörden unterstützen können. Und das ist für uns im Moment nicht der Fokus, Schuldzuweisungen vorzunehmen und die Frage zu stellen, wer hat für dieses und jenes Verantwortung. Das kann man zu geeigneten Zeitpunkten sicherlich machen. Aber im Moment steht die akute Hilfe im Vordergrund.
Ich hatte Frau Adebahn angefangen. Auflösung?
Herr Jung, ich glaube, Herr Alte hat völlig recht, indem er sagt, die griechische Regierung muss sagen, wie sie weiter vorgehen möchte, was jetzt ansteht. Und was doch am Moment ansteht, ist, vor Ort schnell Hilfe zu leisten. So, und da sind wir jetzt. Und ich glaube, da ist die Bundesregierung sehr guten Willens, das zu tun.
Herr Pappas fragt dann nochmal, Außenminister Maas twitterte, dass zur Unterstützung Griechenlands gehöre auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU. Meint er speziell die 13.000 Flüchtlinge von Moria oder Flüchtlinge auch von anderen Inseln der Ost-Ägäis? Frau Adebahn.
Also ich glaube, damit wollte er das Thema ansprechen, was auch Herr Alter gesagt hat, nämlich, dass man in der Europäischen Union das Thema eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge, eine Reform der Asylpolitik auf der Agenda haben muss und dass wir auch als Ratspräsidentschaft darauf hinwirken wollen, dass es dafür insgesamt eine richtige und eine gute Lösung in Europa gibt.
Herr Kollege.
Noch einmal zum Angebot der Länder. Wir haben eine Notlage auf Moria. Wird erwogen, auf das Angebot der Länder zurückzukommen, Flüchtlinge aufzunehmen? Und wie viele sind bisher aufgenommen worden?
Also ich glaube, ich habe die Frage eben schon beantwortet. Ich will es jetzt auch nicht im 5-Minuten-Abstand immer wieder neu tun. Es gibt an dem Prinzip der Aufnahme in Deutschland im Moment keinen Änderungsbedarf aus Sicht des Bundesinnenministers. Und wir haben jedenfalls aus diesem Kontingent im Rahmen der europäischen Hilfsaktion, bei der ja 243 kranke Kinder mit ihren Kernfamilien insgesamt etwa 1.000 Personen in Deutschland aufgenommen werden sollen, sind mehrere Flüge schon in Deutschland angekommen. Und nach meinem letzten Kenntnisstand sind inzwischen 465 Personen in Deutschland. Ich prüfe das gern nochmal und falls es Aktualisierungsbedarf an dieser Zahl gibt, würde ich das noch nachreichen.
Herr Decker.
Alter, ist an eine Sonderkonferenz der europäischen Innenminister gedacht und Frau Adebar vielleicht auch der Außenminister in dieser Angelegenheit? Also wie werden sich europäische Absprachen da konkret vollziehen? Und noch eine Frage an Sie, Herr Alter, zu der Erklärung von Herrn Seehofer zu der Kolumne in der Taz und die Entscheidung des Deutschen Presserates. Die Tatsache, dass Sie da vor einer Stunde oder anderthalb Stunden diese Pressemitteilung rausgegeben haben.
Pardon, können wir erstmal beim Moria bleiben?
Nee, das hängt damit zusammen. Ja, das, okay. Mir geht's. Das ist von manchen so interpretiert worden, als dass diese Taz-Kolumne Ihr Haus weiterhin mehr beschäftigt als die Bilder aus Moria. Können Sie dazu auch zwei Sätze sagen?
Ja, also zum ersten Punkt, ich hatte ja angedeutet, wir haben nicht nur unsere nationale Perspektive im Blick, sondern wir sind uns der Situation völlig bewusst, dass wir derzeit die europäische Ratspräsidentschaft haben. Deswegen gibt es auch Kontakte nach Brüssel und mit mehreren Mitgliedstaaten, das hatte ich bereits angesprochen. Dort wird man sich über ein weiteres Vorgehen, über einen Fahrplan verständigen. Ob es da Sonderkonferenzen in der Folge gibt, das kann ich Ihnen schlicht in diesem Moment nicht beantworten. Ich kann nur bestätigen, dass selbstverständlich auch auf europäischer Ebene die Gespräche geführt werden. Zum zweiten Teil, Ach so, Entschuldigung, ja, Frau Adebar wollte.
Auch für Außenminister Maas gilt sicher, dass er bereit ist und natürlich sich keiner Diskussion da verschließt, sondern da auch das Thema europäisch zu diskutieren. Es gibt ja auch die regelmäßigen Außenministerräte. Wenn Griechenland das auch diskutieren möchte, natürlich wird man das tun. Im Moment kann ich Ihnen nicht berichten, dass ein Sonderrat einberufen wäre.
Zum zweiten Teil der Frage kann ich nur sagen, man sollte vielleicht nicht zu viel interpretieren. Wir twittern nicht in der Reihenfolge der Dringlichkeit. Der Vorgang um die Kolumne ist gestern vom Presserat eingeordnet worden aus deren Sicht. Wir haben unsere Einordnung heute öffentlich gemacht. Damit ist der Vorgang für uns abgeschlossen. Und selbstverständlich laufen während einer solchen Presseveröffentlichung die Gespräche bereits seit gestern Abend zu den aktuellen Geschehnissen in Griechenland. Wer also meint, da sei irgendeine Prioritätenreihenfolge erkennbar, liegt falsch.
Direkt dazu, Frau Dudin.
Wenn ich darf, zur Kolumne. Ansonsten kann ich das auch hinten anstellen.
Dann würde ich es hinten anstellen. Ich schreibe es mir auf und ansonsten erinnern Sie mich noch mal. Herr Jessen? Ja.
Herr Alter, Sie haben ungefähr 5 bis 7 Mal erwähnt, es käme jetzt darauf an, den Menschen, den 13.000, ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Dazu 2 Fragen. Zum einen gehört zum Hilfsangebot, das man ja auch aktiv machen kann, die Entsendung des technischen Hilfswerks, die vor Ort Hilfe in Katastrophensituationen vielfach geleistet haben. Und zum Zweiten, Angebote, Dächer über dem Kopf zu schaffen, werden von Ländern und Kommunen gemacht. Sie sagen jetzt, Sie haben 3-mal gesagt, diese Situation ändere nichts an der deutschen Rechtsordnung. Wir haben es aber doch mit einem kompletten Paradigmenwechsel zu tun. Bis gestern gab es Notdächer über den Köpfen für 13.000 Menschen. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ist das kein Anlass für den Bundesinnenminister zu sagen, gut, als Form der Nothilfe akzeptieren wir die Angebote von Kommunen und Ländern. Es ist eine paradigmatisch andere Situation doch als vor einer Woche noch.
Ja, das ist die Bewertung, die Sie hier in den Raum stellen. Es ist aber so, dass wir, also wenn wir die Faktenlage betrachten, wir in diesem Moment 12.000 bis 13.000 Menschen haben, die sich auf Lesbos befinden und die sehr schnell ein Dach über dem Kopf brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Hilfe vor Ort leisten. Die griechischen Behörden sind ja bis zu diesem Moment nicht untätig geblieben, sondern sie sind in vielfältiger Weise aktiv, um das zu erreichen. Einige Personen werden aufs Festland transferiert, diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind, weil sie Kinder sind, weil sie krank sind, unbegleitet sind. Und unsere Priorität ist jetzt die, dass wir vor Ort Hilfe leisten im Rahmen dessen, was Griechenland braucht, um eine geeignete Unterkunft zu schaffen. Alles Weitere wird man im Laufe der Zeit besprechen müssen. Da sind einfach die Gespräche noch nicht weit genug gediehen. Und zu Ihrer ersten Frage: Wenn der Bundesinnenminister Hilfe in Aussicht stellt oder konkret anbietet, dann hat er alle Optionen im Kopf, die im Rahmen seines Geschäftsbereichs möglich sind. Aber es bleibt dabei, auch wenn es möglicherweise zum 9. Mal wiederhole, es kommt darauf an, was die griechischen Behörden für Hilfe brauchen.
Nachfrage: Wenn die griechischen Behörden also sagen, Dächer über dem Kopf für die Flüchtlinge nehmen wir auch gerne, wenn sie sich in deutschen Kommunen und Ländern befinden, das geht dann doch in die Erwägungen mit ein, wenn das von Seiten der griechischen Behörden als Wunsch kommt?
Sie versuchen mich da jetzt zu locken, das stelle ich durchaus fest, aber es bleibt ja dabei. Im Moment ist der Prozess ergebnisoffen, weil es darauf ankommt, was die Griechen von uns wünschen. Und diesen Gesprächen kann man nicht vorgreifen und diesen Gesprächen werde ich auch hier nicht vorgreifen.
Herr Blank.
Herr Alter, in diesem Fall möchte ich auch versuchen, Sie zu locken und Ihnen widersprechen. Es ist nämlich nicht nur die Meinung in diesem Fall von Herrn Jessen, sondern auch ganz offensichtlich die Meinung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich und der SPD-Vorsitzenden Esken, dass dieses Programm dringend loslaufen sollte und dass Herr Seehofer seine Meinung ändern sollte. Befürchtet der Innenminister einen neuen Koalitionskrach, wenn er auf seinen bisherigen Verfahren des Ablehnens von kommunalen Aufnahmelösungen beharrt? Gibt es da einen neuen Koalitionskrach jetzt? Weil all das, was die SPD sagt, klingt danach.
Also wissen Sie, ich spreche ja hier für das Bundesinnenministerium, für den Bundesinnenminister und insofern über Regierungshandeln. Und der Bundesinnenminister handelt ja keineswegs völlig isoliert und allein, sondern er hat sich heute Morgen auch im Kabinett, das hatte Frau Fietz angedeutet, dazu abgestimmt, die Eckpunkte des bisherigen Vorgehens oder des jetzigen Vorgehens stehen und daran orientiert er sich.
Und ich kann auch nur noch mal betonen, dass es Auffassung der Bundesregierung insgesamt ist, dass wir dringend eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage brauchen und dass daran auch alle Beteiligten im Kabinett arbeiten.
Eine Nachfrage noch, bitte. Hat der griechische Minister auch was darüber gesagt, wer die mutmaßlichen Brandstifter waren? Waren das Bewohner des Camps oder kam das möglicherweise von außen? Hat er sich dazu geäußert im Gespräch mit Herrn Seehofer?
Nein, dazu gab es keine Äußerung. Wir haben dazu im Moment auch keine Erkenntnisse.
Herr Decker?
Ja, Frau Adebar, wie steht denn Ihr Haus und Ihr Minister, der ja auch der SPD angehört, zu dem, was Frau Esken und Herr Mützenichter sagen? Das hat ja doch einen anderen Inhalt als das, was Sie sagen. Sie sagen, die griechische Regierung muss sagen, wie sie sich das weiter vorstellt. In diesem Fall ist es aber nicht die Regierung in Griechenland, die sich sagt, wie sich das weiter vorstellt, sondern die Parteifreunde ihres Ministers.
Also ich spreche hier für das Auswärtige Amt und so wie der Minister auch schon getweetet hat, ist es jetzt von großer Bedeutung, sich solidarisch zu zeigen mit Griechenland. Und ja, es ist richtig, dass auch die Aufnahme Geflüchteter für uns, für die Bundesregierung eine große Priorität ist. Deswegen haben wir ja auch schon geholfen und Geflüchtete aufgenommen. Und wir sind natürlich auch dieses Mal wieder bereit, unseren Beitrag dazu leisten. Und wir wollen auch solidarisch sein. Und die Aufnahme Geflüchteter ist uns ein humanitäres Bedürfnis. Und auch dafür steht der Bundesaußenminister. Und natürlich wird es auch in diesem Fall jetzt wieder Gespräche geben. Und wir hoffen, dass sich sehr rasch eine Lösung auch jetzt angesichts dieser humanitären Katastrophe findet.
Weitere Fragen zu diesen, Herr Jung?
Ja, nochmal zwei Verständnisfragen. Ich würde gerne nochmal verstehen, warum das Lager nicht evakuiert werden soll aus Sicht der Bundesregierung. Was spricht doch dagegen?
Ich glaube, es ist einfach jetzt nicht die Entscheidung der Bundesregierung, ob dieses Lager evakuiert werden soll. Das ist eine Entscheidung, die die griechischen Behörden in erster Linie einmal zu fällen haben.
Das ist ja richtig, aber Sie können ja sagen, wir finden, das ist unsere Haltung, dass das evakuiert werden muss. Warum sagen Sie das nicht? Und Herr Alter, ist die Menschen in den Lager ein griechisches Problem oder ein europäisches?
Also das ist doch hier an dieser Stelle mehrfach deutlich gesagt worden, dass das Migrationsthema, und dazu gehören ganz viele Facetten, die Tatsache, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, genauso wie die Tatsache, dass Menschen unter inakzeptablen Bedingungen über Monate in Einrichtungen ausharren müssen, das ist eine Frage, die die Europäische Union nur gemeinsam lösen kann und lösen muss. Ich habe eingangs gesagt, dass dieses Ereignis vom gestrigen Tage deutlich macht und sehr sichtbar macht, dass wir uns oder dass die europäischen Mitgliedstaaten sich dieser Frage stellen müssen, um eine Lösung zu finden, weil der Zustand auf Dauer so nicht akzeptabel ist. Das ist auch eine Position, die wir an dieser Stelle wirklich schon häufig deutlich gemacht haben. Gleichwohl, und das geht auch so ein Stück weit auf Ihre erste Frage ein, ist es so, wir haben es bei Griechenland um einen souveränen Staat zu tun. Und wir werden jetzt nicht von deutscher Seite dahin gehen und sagen, was zu tun ist, sondern wir respektieren, dass auch Griechenland jetzt zunächst einmal die Krise oder die derzeitige Situation, die schwierig ist, für alle Beteiligten bewältigt. Und in diesem Rahmen haben wir Unterstützung angeboten. Und wenn sie von griechischer Seite gewünscht ist, werden wir sie leisten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann rufe ich. War da noch was offen, Herr Rinke? Ja, Reisewarnung. Die Reisewarnung. Dann machen wir jetzt als nächstes die Reisewarnung. Das ist ein guter Hinweis. Herr Rinke.
Ja, Frau Adebar, vielleicht kurze Nachfragen zu diesem Thema, weil das relativ komplex ist. Vielleicht können Sie uns anhand von zwei, drei Beispielen sagen, was das jetzt letztlich bedeutet, weil Sie hatten auch gesagt, dass Reisewarnungen aufgehoben werden können. Es stand ja immer noch im Raum, dass Länder, die selber Einreisebeschränkungen haben, wie China, Japan, einige andere, dass für die reziproke Regeln gelten sollen. Also Meinen Sie damit diese Länder, für die Reisewarnungen aufgehoben werden können, und könnten die auch vor dem 30. September aufgehoben werden?
Vielen Dank für die Nachfragen. Ich präzisiere gern nochmal. Bis zum 30.09. bleibt alles, wie es bisher ist. Keine Aufhebung, sondern es bleibt das System, wie es ist. Es kann natürlich sein, wir sehen das Infektionsgeschehen, dass aufgrund der Erklärung neuer Risikogebiete und unserer Bewertung es Reisewarnungen für bestimmte Regionen, zum Beispiel auch in Europa, noch leider wird geben müssen. Aber bis Ende September alles wie gehabt. Ab Oktober kehren wir eben zu einem individuellen System für jedes Land zurück, wobei es erstens so ist, dass eine Einstufung als Risikogebiet natürlich auch bisher schon ein ganz starker Indikator dafür war, neben anderen Einschätzungen, dafür eine Reisewarnung zu erklären. Das wird so bleiben. Also ein Gebiet, das ein Risikogebiet ist, oder ein Land, wird mit einer Reisewarnung versehen werden. Zweitens, wenn Länder nicht als Risikogebiet eingestuft sind, aber es Quarantäneerfordernisse auf dortiger Seite gibt, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Reisewarnung aufzuheben, aber dann in solchen Fällen auch dringend von einer Reise eben wegen dieser Bestimmungen abzuraten. Ich will Ihnen heute hier in dem ersten Drittel des Septembers auch zur Frage der Gegenseitigkeit und unseren Gesprächen da, das bleibt ein wichtiges Thema für uns, will ich Ihnen ungern ein mutmaßliches, in der Zukunft liegendes Beispiel sagen. Noch kann ich das, denn wir werden bis zum 1.10. schauen, wo wir mit dieser Gruppe von Ländern stehen. Die ist nicht sehr groß, aber wo wir dort stehen und wie sie dann eingestuft werden. Die dritte Gruppe von Ländern, das sind die verbleibenden Länder. Das ist zum Beispiel eben die Europäische Union im Moment in den größten Teilen, die also weder Risikogebiet sind noch Einschränkungen im Reiseverkehr haben. Da werden wir dann die Warnung aufheben, also wenn sie außerhalb der EU sind, aber zu besonderer Vorsicht raten. Und wir werden jetzt bis Oktober schauen, wie weltweit diese Klassifizierung vorzunehmen ist. Nach unserem heutigen Stand wird sich leider, weil die Pandemielage sich ja weltweit eher im Moment zum Schlechteren entwickelt als zum Besseren, nach unserem heutigen Stand wird sich für die Reisenden und für unsere Mitteilung oder unser Hinweisangebot, das wir machen, wahrscheinlich wenig für den Reisenden ändern.
Zusatz? Darf ich noch einmal nachfragen, gibt es bei diesen Entscheidungen eine Abstimmung mit den EU-Partnern, dass man möglichst innerhalb der EU, auch was Reisewarnungen angeht, ähnliche Entscheidungen trifft?
Wir wirken in Brüssel mit an dem Entscheidungsfindungsprozess und auch an den Vorschlägen, die die Kommission dort macht zum weiteren Vorgehen. Und ja, so gut es geht, fänden wir das gut, wenn es in Europa eine einheitliche Regelung gibt. Und auch da gehen ja jetzt in Brüssel nach der Sommerpause die Beratungen für das weitere Vorgehen in Richtung Herbst wieder los. Auch da sehen wir, dass das Infektionsgeschehen in der EU ja dynamisch ist, auch in vielen Ländern. Und deswegen wird es da sicher Beratung geben. Wir fänden es gut, wenn es eine einheitliche Linie gibt und größtmögliche Abstimmung, klar.
Weitere Fragen zum Thema Reisewarnung? Das ist nicht der Fall. Dann leite ich über zum Thema Reisewarnung? Nein. Dann leite ich über zum Thema Nawalny und beginne mit einer Frage von Herrn Dulgunov, TASS. Gibt es jetzt Klarheit, wann Russland eine Antwort auf sein Rechtshilfeersuchen im Fall Nawalny bekommt? Frau Adewa, Herr Fietz,
was ist? Also es ist ja auch am Freitag hier schon gesagt worden, dass die Bundesregierung alles getan hat, was notwendig ist, um diesem Rechtshilfegesuchen sozusagen zu entsprechen, dass es auf den Weg kommt. Es liegt jetzt bei der unabhängigen Justiz, sich mit diesem Thema zu befassen. Das ist nicht mehr in der Hand der Bundesregierung.
Also ich würde dazu auch gerne noch mal klar sagen, das Rechtshilfeersuchen wurde von der Bundesregierung am 4.9. weitergeleitet an die zuständigen Landesbehörden. Und dort wird es jetzt bearbeitet. Insofern ist es genauso, wie Frau Fietz sagt.
Herr Blank.
Zwei Fragen. Jetzt hat das Außenministerium, wahrscheinlich dann an Frau Adebar heute Morgen, Deutschland in dem Zusammenhang einen unkonstruktiven Ansatz vorgeworfen. Können Sie das nachvollziehen? Und die zweite Frage, haben Sie Kontakt mit dem OP? Jetzt habe ich den...
OVCW.
Genau. Ja. Haben Sie Kontakt mit der Behörde in Den Haag aufgenommen? Wie weit sind die mit ihren Ermittlungen? Und gibt es möglicherweise über Den Haag dann, ich vermeide die Abkürzung, über Den Haag die Möglichkeit, auch an Informationen von den Russen zu kommen auf deutscher Seite?
Wollen Sie zur OVCW was sagen?
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass Sie davon ausgehen können, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit die OVCW ihre Arbeit machen kann.
Das war jetzt nicht die ganz konkrete Frage, weil wissen wollte ich ja eigentlich, ob Sie von denen schon was gehört haben, ob die mit den Russen schon Kontakt aufgenommen haben, ob es da Informationsströme auch in Richtung Berlin gab. Und die Frage dann an Frau Adebar, ein unkonstruktiver Ansatz, können Sie den bei Ihnen selbst sozusagen bei der deutschen Seite erkennen, wie das Russland tut?
Das fragt auch Herr Basirov von RIA Novosti.
Ich möchte dazu sagen, dass Deutschland sich so konstruktiv wie es geht in diesem ganzen Prozess zeigt und transparente Ergebnisse des Bundeswehrlabors veröffentlicht hat. Das Rechtshilfeersuchen wurde durch die Bundesregierung weitergeleitet. Wir sind, wie Frau Fiese schon sagte, natürlich mit der OVCW in Kontakt und werden weitere Schritte besprechen. Insofern kann ich auch nur noch mal das wiederholen, was auch Herr Burger vor zwei Tagen hier schon gesagt hat, nämlich, dass aus unserer Sicht Russland gefragt ist, aufzuklären. Denn dieser schreckliche Vorfall, diese Tat fand in Russland statt und Herr Nawalny war eben auch 48 Stunden dort in Behandlung. Und insofern ist es aus unserer Sicht so, dass Russland einen ganz entscheidenden Beitrag zur Aufklärung leistet. Die Bundesregierung hat das Ihrige im Moment getan und ist natürlich auch weiter gesprächsbereit.
Herr Tujala?
Ja, da schließt sich dann auch meine Frage jetzt direkt an, und zwar das Speziallabor der Bundeswehr, was Sie gerade eben erwähnt haben, weigert sich nach wie vor unter dem Hinweis auf Vertraulichkeit eben seine Befunde auch gegenüber Russland selber ja offenzulegen, wonach Nawalny ja eben zweifelsfrei mit einer Substanz aus der Novichok-Gruppe vergiftet wurde. Die Verständnisfrage lautet, muss also jetzt der Beschuldigte, in diesem Fall Russland, seine Unschuld beweisen, während der Ankläger quasi seine Beweise gegenüber Russland nicht offenlegen möchte? Oder wie ist das zu verstehen?
Das ist so zu verstehen, dass das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr über langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Bereich verfügt. Speziell was den medizinischen Schutz vor chemischen Kampfstoffen betrifft. Dieses Institut stellt nach internationalen Standards entwickelte forensisch-toxikologische Verfahren bereit. Da gibt es auch eine DIN-Norm für. Und hat im Rahmen dieses diagnostischen Leistungsspektrums natürlich seine Hilfe angeboten und wurde auch ausdrücklich angefragt. Und hat das nach diesen internationalen Normen getan. Das toxikologische Gutachten stellte dabei, wie wir ja schon vielseitig kommuniziert haben, eine Vergiftung des Herrn Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff fest, zweifelsfrei. Herr Nawalny ist somit seit seinem Zusammenbruch Opfer eines Angriffs mit einem Nervenkampfstoff geworden, was einen Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention darstellt. Seitens der Bundesregierung wurde die Organisation über das Verbot chemischer Waffen, OPCW, in Den Haag in Kenntnis gesetzt. Diese internationale Organisation, in welcher auch Russland Mitglied ist, hat auf Grundlage des Chemiewaffenübereinkommens das Mandat, das Verbot des Einsatzes, der Produktion, der Lagerung sowie der Forschung an chemischen Waffen zu überwachen und durchzusetzen.
Und ich möchte noch mal sagen, die Begriffe, die Sie da eingeführt haben, die stellen sich in diesem Falle jetzt so überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass Russland die Informationen hat, die jetzt gebraucht werden und nicht Deutschland. Und daher muss Russland sich jetzt erklären zu diesem Fall.
Also, ja.
Zusatz?
Also Russland ist ja in diesem Fall jetzt der Beschuldigte und nach Erkenntnissen, die mir vorliegen, wird halt seitens des Speziallabors der Bundeswehr nach wie vor argumentiert, unter dem Hinweis der Vertraulichkeit, ich meine sogar des Staatsschutzes, dass man eben die spezifischen Laborbefunde, die Ergebnisse der Diagnostik eben nicht bereit wäre, mit Russland trotz Nachfrage zu teilen. Liege ich da falsch?
Das Institut argumentiert überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Ich wiederhole, die Ergebnisse wurden zur Verfügung gestellt. Der OPCW und diese internationale Organisation, in welcher auch Russland Mitglied ist, hat auf Grundlage des Übereinkommens das Mandat, das Verbot des Einsatzes, der Produktion, der Lagerung sowie der Forschung an chemischen Waffen zu überwachen und durchzusetzen.
Herr Basirov von RIA Novosti fragt in diesem Zusammenhang nochmal, russische Ermittlungsbehörden bitten deutsche Kollegen, Beweismaterialien von allen Proben an Russland zu übergeben. Ist die Übergabe solcher Daten überhaupt möglich? Und falls ja, wie ist der Ablauf für solchen Prozess?
Also ich glaube,
hier keine Aussagen drin.
Ich glaube, an dieser Stelle gilt auch wieder, dass wir in Kontakt sind mit unseren Partnern und darüber hinaus eben mit dem OVCW und dass darüber alle weiteren Fragen geklärt werden, auch das weitere Vorgehen.
Herr Jolke?
Ja, Herr Kollatz, nochmal zur Verständnis. Also dieses Labor oder dieses Institut hat jetzt zweifelsfrei, wie Sie sagen, festgestellt, dass es um eine gewisse Substanz handelt und dass diese Substanz in einem bestimmten Labor in Russland hergestellt wurde. So berichten zumindest die Medien. Wurde diese Information, wie Sie sagen, nach Den Haag gegeben, wo die Russen auch dabei sind? Das heißt, die Russen verfügen über diese Information, wonach diese Substanz in irgendeinem ganz konkreten russischen Labor irgendwo hergestellt wurde. Ist das richtig oder ist das falsch?
Ich kann mich hier nur genauso wiederholen, wie ich das eben getan habe. Die Testergebnisse wurden der Organisation übergeben. Russland ist Mitglied dieser Organisation. Punkt.
Nachfrage. Bitte? Ist in diesen Ergebnissen festgestellt, wo diese Substanz hergestellt wurde?
Fragen Sie bitte die OPCW dazu.
Herr Jessen?
Faktisch haben wir es doch mit der Situation zu tun, dass ein Labor, ein Speziallabor, das sozusagen der deutschen Seite zuzurechnen ist, sagt, wir haben getestet und gefunden, dass es Novichok ist. Und russische Untersuchungen sagen...
Kommen Sie zu der Frage, Herr
Jens? Ich komme zu der Frage. Russische Labors sagen, wir haben das nicht. Wäre es nicht eine sinnvolle Perspektive und sind Sie dafür offen zu sagen, wir bieten an, dass Teile der Proben in einem OPCW, wo beide Länder, die hier faktisch Konfliktparteien sind, Mitglieder sind, dass die dort in Form einer Art B-Probe erneut geprüft werden? Ist das eine Option, die die Bundesregierung hat?
Ich kann da nur meinen Satz von eben wiederholen. Gehen Sie davon aus, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit die OVCW ihre Arbeit machen kann?
Das beantwortet nicht die Frage, ob dazu auch gehört, dass materielle Probenanteile in einem OPCW-zertifizierten Labor überprüft werden und das Gleiche mit von russischen Proben gefordert werden kann.
Das ist das, was ich Ihnen da jetzt zu sagen kann.
Herr Rinke.
Ja, ein Teil hat sich jetzt erledigt. Ich hätte ganz gerne noch mal eine Nachfrage an Frau Fietz zu der Debatte, die es im Kabinett zu dem Thema gab. Ist da auch darüber geredet worden, wie weit man bei den Sanktionen gehen würde? Also ist man da einen Schritt weitergekommen, ob Nord Stream 2 Teil des Sanktionspaketes sein könnte? Da gab es ja in den vergangenen Tagen unterschiedliche Positionierungen von Mitgliedern der Bundesregierung.
Also ich habe Ihnen nicht davon berichtet, dass im Kabinett über dieses Thema diskutiert worden sei. Und ich kann Ihnen nur sagen, es gibt da keinen neuen Stand. Es gilt nach wie vor. Wir werden im Kreise unserer EU- und NATO-Partner gemeinsam beraten und im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden.
Darf ich nochmal nachfragen, hat man sich darüber verständigt, ob es irgendwie ein Zeitlimit gibt für die russische Antwort?
Ich kann da nur darauf verweisen, was hier am Montag auch bereits gesagt worden ist, dass man da jetzt nicht in kürzester Frist mit einer Antwort rechnen kann
Und das ist der Stand der Dinge. Wir bleiben dabei, an die russische Seite zu appellieren, Informationen zu liefern. Und das ist der Stand, den wir heute haben.
Herr Tujala, noch mal dazu.
Ja, nun fordert ja auch schon Jens Stoltenberg, also der NATO-Generalsekretär, seit Tagen vehement von Russland Aufklärung. Einfach noch mal eine Verständnisfrage. Inwieweit ist das überhaupt eine Angelegenheit der NATO, wenn ein russischer Bürger in Russland von mutmaßlich russischen Stellen vergiftet wurde? Herr Kollatz vielleicht.
Also die NATO äußert sich, wie sie das möchte.
Ja.
Vielleicht stellen Sie die Frage dann auch besser an die NATO, was die Motivation jetzt war in dem Zusammenhang. Aber wir haben ja immer gesagt, dass durch die Tatsache, dass gegen das internationale Chemiewaffenabkommen verstoßen worden ist, dass nicht nur ein Fall auch, wir haben immer gesagt, zwischen Deutschland und Russland ist, also ist es eben ein Fall, der die gesamte Europäische Union betrifft, der darüber hinaus natürlich auch die NATO betrifft.
Gibt es weitere Fragen zu dir, Herr Jolkfer noch?
Ich weiß, dass Sie nicht, Frau Fitz, nicht die richtige Adresse für diese Frage ist, wie es Herrn Nawalny geht. Aber ich möchte fragen, ob die Bundesregierung weiß, wie es Herrn Nawalny geht.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir davon ausgehen, dass, oder sagen wir besser so, wir hören auch die Informationen, die die Ärzte öffentlich machen.
Das heißt also, niemand von der Bundesregierung, ich meine von den Mitarbeitern der Ministerien oder des Kanzleramtes, hat noch keinen Kontakt zum Herrn Nawalny gesucht oder gefunden, bei ihm war oder nicht. War jemand bei ihm von der Bundesregierung?
Dazu kann ich Ihnen keine Angaben machen.
Dann rufe ich das Thema Belarus auf. Da hatte ich eigentlich mehrere Kollegen, die was fragen wollten, aber das ist offenbar nicht der Fall, oder doch, Herr Rinke?
Da hätte ich auch noch was zu sagen.
Genau, dann erst ist Frau Fietz.
Zum Thema Belarus. Die Bundesregierung ist erschüttert über Berichte, wonach die Vertreterin des Koordinierungsrates Maria Kolesnikova von Sicherheitskräften verschleppt wurde und zwangsweise außer Landes gebracht werden sollte. Wir fordern die Staatsführung auf, sich unverzüglich zum Verbleib von Frau Kolesnikova zu äußern und rechtsstaatliche Verfahren zu beachten. Dass die Staatsführung friedliche Demonstrierende weiterhin inhaftiert und nicht davor zurückschreckt, Oppositionsvertreter ohne jegliche rechtliche Grundlage und in clandestiner Weise zu inhaftieren oder sogar in Wildwestmanier ins Ausland zu verschleppen, zeigt, Herr Lukaschenko hat das Gebot der Stunde auch einen Monat nach den Wahlen nicht verstanden. Anstatt die Repression zu verstärken und damit weitere Teile der Bevölkerung gegen sich aufzubringen, sollte er endlich in den Dialog mit dem Träger der Souveränität, dem belarussischen Volk, eintreten.
Gibt es Fragen zu diesem Komplex, Herr Rinke?
Eine Frage an Frau Adebar zu dem Stand der Sanktionsentscheidung, die in der EU ja prinzipiell getroffen wurde, aber noch nicht ausformuliert. Wir hatten auch so eine ähnliche Frage am Montag, aber angesichts der neuen Verhaftung, die es ja auch heute wieder gab, eines Anwalts der Oppositionsbewegung, nochmal die Frage, ob die Bundesregierung dafür ist, dass auch Herr Lukaschenko selbst auf diese Sanktionsliste kommt.
Dazu gibt es keinen neuen Stand, sondern ich verweise auf das, was Herr Burger hier schon gesagt hat. Fakt ist aber, wir arbeiten in Brüssel mit Hochdruck daran, eben hochrangige Persönlichkeiten auf eine Sanktionsliste zu konzentrieren und in der EU mit diesen Sanktionsplänen voranzukommen. Auch in den letzten Tagen und in den letzten 24 Stunden war das der Fall.
Können Sie uns da bitte noch ein Enddatum nennen, dieses Hochdrucks, dieser Hochdruckbemühung?
Hoffentlich schnell.
Aber Sie können kein Datum nennen.
Ich kann kein Datum nennen, was in der Zukunft liegt, weil es kein fester Termin ist, aber so schnell es geht.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Frau Dudin.
Ja, ich hätte eine Frage zum Thema Lieferkettengesetz an Entwicklungsministerium und Wirtschaftsministerium. das Regelwerk oder die Eckpunkte sollten ja eigentlich schon im August im Kabinett besprochen werden. Jetzt ist es heute auch nicht passiert. Wird es denn oder rechnen Sie damit, dass Sie das in diesem Monat noch schaffen und an das Wirtschaftsministerium? Die Rede ist immer vom Mittelstand, der dadurch belastet wird. Wie definieren Sie denn Mittelstand? Wie viele Beschäftigte?
Die Gespräche laufen ja noch. Und deswegen zu den laufenden Gesprächen äußern wir uns nicht. Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen.
Gut, aber Sie haben ja davor auch schon gesagt, im August, also im September, wollen Sie nicht sagen?
Die Gespräche laufen weiterhin. Ich kann dazu nichts sagen.
Ja, vielen Dank. Also zu den laufenden Gesprächen kann ich mich auch nicht äußern. Die Frage, wie hoch die Mitarbeitergrenze da angesetzt wird in diesem Fall, das müsste ich noch mal klären. Da gibt es ja teilweise unterschiedliche Definitionen, das würden wir nachreichen. Insgesamt würde ich aber noch mal sagen, dass es uns darum geht und aus Sicht der Wirtschaft hier Regelungen zu finden, die auch wirklich umsetzbar sind, die auch machbar sind. Und deshalb sind wir auch dort weiterhin im Austausch. Man muss auch sehen, dass wir uns gerade wegen der Corona-Krise in einer tiefgreifenden Rezession befinden. Und auch diese Überlegungen müssen mit einfließen. Und deshalb sind wir hier weiterhin mit den Ressorts im Austausch und finden, dass hier dann wirklich Gründlichkeit auch vor Schnelligkeit geht und der Ansatz stehen muss, dass das Gesetz am Ende auch für die Unternehmen und eben insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen umsetzbar sein muss.
Aber kleine und mittelständische Unternehmen werden meines Wissens mit bis zu 250 Mitarbeitern definiert.
Genau, es gibt aber teilweise unterschiedliche Definitionen. Bevor ich jetzt eine falsche Zahl nenne, will ich das noch einmal verifizieren.
Okay, das fragte auch der Kollege Küstner vom ARD Hauptstadtstudio. Wie groß sollten Unternehmen sein, die unter das Lieferkettengesetz fallen, war seine Frage.
Das ist etwas andere.
Und die zweite Frage, halten Sie ein solches Gesetz nach wie vor für schädlich für die deutsche Wirtschaft?
Dazu habe ich gerade gesagt, was ich dazu jetzt aktuell sagen kann.
Dazu, Herr Kollege?
Trifft es so, dass beim Lieferkettengesetz die beteiligten Ministerien am Donnerstag zu einem Krisengespräch zusammenkommen wollen, um Eckpunkte für eine Lösung noch zu finden, eventuell zu retten?
Dazu kann ich hier keine Auskunft geben. Über presseöffentliche Termine informieren wir ja und sollte so ein Termin stattfinden. Wäre er das wahrscheinlich nicht und insofern kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
Zusatz?
Können Sie Auskunft geben über die zentralen Streitpunkte aus Sicht der jeweiligen Ministerien?
Ich habe gerade alles gesagt, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann und die Kollegin hatte sich ja auch geäußert.
Dazu, Herr Jung?
Vielleicht kann uns das BMAS ein Update geben. Wann trifft man sich? Wie ist der Stand? Wo sind die Reibungspunkte?
Auch ich kann mich insofern den Kollegen nur anschließen, dass ich mich über laufende Gespräche nicht äußere und dass presseöffentliche Termine gerne öffentlich gemacht werden. Wir vom BMAS sind weiterhin der Überzeugung, dass ein solches Lieferkettengesetz gut gemacht sein soll und dazu dienen soll, für die Umsetzung der Menschenrechte weltweit dazu beizutragen. Und insofern befinden wir uns weiterhin im Austausch mit den anderen Ministerien.
Sind Sie auch der Meinung, dass manche Unternehmen, die vielleicht nicht groß genug sind, nicht Menschenrechte schützen müssen?
Ich habe geäußert, dass dieses Gesetz sich speziell an bestimmte Leute richten soll. Wie auch die Kollegen es bereits sagten, haben wir nicht vor, es so auszulegen, dass es in irgendeiner Weise den kleinen und Kleinstunternehmen oder kleinen Mittelständlern das Leben schwer macht. Und insofern habe ich dem jetzt erstmal nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Jung nochmal.
Also kleine Mittelständler müssen nicht Menschenrechte beachten.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber das impliziert doch Ihre Antwort gerade.
Sie können sie deuten, wie Sie möchten.
Wenn Menschenrechte das Leben schwer machen?
Ich dachte eigentlich, Sie wollen hier jeweils Informationen haben und nicht Debatten führen.
Ja, wenn Sie komische Antworten geben, dann müssen wir nachfragen, was Sie damit meinen. Das sind keine Debatten, das sind Fragen und Antworten hier.
Dann formulieren Sie nochmal die Frage, Herr Jung.
Müssen kleine und mittelständische Unternehmen Menschenrechte einhalten oder gelten Menschenrechte bei denen für das Leben schwer machen?
Sie wissen, dass grundsätzlich Menschenrechte universell sind. Da haben wir auch nichts weiter hinzuzufügen, was das anbelangt.
Weitere Fragen zum Thema Lieferkettengesetz. Dann Herr Jordans mit einem neuen Thema.
Ja. Eine Frage an Frau Adebar. Gestern hat die ehemalige britische Premierministerin May im Parlament gefragt, wie denn die Regierung von Boris Johnson ihre Partner jetzt überzeugen kann, dass Großbritannien sich in Zukunft an internationales Recht halten wird, nachdem die Regierung ja zugegeben hat, dass sie internationales Recht in einem begrenzten Fall brechen will. Hat die Bundesregierung noch Vertrauen in die Gutwilligkeit dessen, was die britische Regierung jetzt im Zusammenhang mit Brexit verhandeln?
Also dazu möchte ich gerne sagen, dass das Austrittsabkommen inklusive des Protokolls zu Nordirland aus Sicht der Bundesregierung eine von beiden Seiten unterzeichnete und ratifizierte Grundlage, also internationales Recht ist. Und zu Ihrer Frage, wir würden doch nach wie vor darauf vertrauen, dass die britische Regierung das Austrittsabkommen auch vollumfänglich umsetzt. Insofern sehen wir die gestrigen Ankündigungen im House of Commons natürlich mit Sorge. Aber wir können dazu oder würden dazu, hoffentlich kommt es nicht dazu, auch erst Stellung nehmen können, wenn ein Gesetzentwurf der britischen Seite dann tatsächlich vorläge und man sich dazu verhalten müsste. Insofern, und da schließen wir uns Frau von der Leyen und Herrn Barnier an, ist aber im Moment, und das bleibt ja hoffentlich so, das Übergangsabkommen eine völkerrechtliche Verpflichtung und auch eine Voraussetzung für die künftige Partnerschaft mit Großbritannien. Und das ist etwas, was auch wir, was die beiden betont haben und was auch wir heute im Moment, denke ich, als Bundesregierung betonen würden.
Herr Rinke.
Ich würde die Frage ganz gerne an Frau Fietz weitergeben. Wie besorgt ist denn die Bundeskanzlerin, dass die britische Regierung möglicherweise das, was Frau Adebar gerade eben gesagt hat, doch nicht einhält? Und gibt es Versuche, Herrn Johnson vielleicht auf der persönlichen Ebene davon zu überzeugen, dass er dieses Übergangsabkommen einhält?
Also ich kann dem, was Frau Adebar gesagt hat, nicht viel hinzufügen. Es gilt grundsätzlich für die Bundesregierung, dass wir das Abkommen als bindend betrachten und auch davon ausgehen, dass die britische Seite das genauso sieht.
Zusatz? Können Sie etwas zu Konsequenzen sagen, falls die britische Regierung das nicht tun wird?
Also Sie wissen, Herr Rinke, dass wir diese Falls, Wenn und so weiter Fragen ungerne beantworten und das möchte ich auch in diesem Falle nicht tun.
Dann Frau Buschow mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an Herrn Alter. Es geht um das Thema Taz-Kolumne. Der Presserat hat gestern seine Entscheidung getroffen und der Minister hat sich dazu heute noch mal erklärt, hat das harsch kritisiert. Die Formulierung war unerträgliche Verharmlosung. Bedeutet das, dass der Minister dieses Votum des Selbstkontrollorgans der Presse nicht akzeptiert und dass noch weitere Schritte eventuell doch folgen? Weil das war eine ungewöhnlich scharfe Schelte am Presserat. Und die zweite Frage zu dem Thema, das war ja auch schon öfter Thema, gibt es inzwischen schon konkrete Planungen für ein Treffen mit der Taz-Redaktion, das der Minister ja avisiert hatte?
Ja, der Bundesinnenminister hat seine Auffassung deutlich gemacht, hat sich heute noch mal erklärt in Anbetracht der Einschätzung, die wir diese Woche zur Kenntnis genommen haben vom Presserat, der ja unabhängig agiert und nach seinen Grundsätzen agiert. Aber der Bundesinnenminister ist der Auffassung, das hat er auch zu Beginn dieses Vorgangs schon deutlich gemacht, dass die Sprache, wie sie in dieser Kolumne gewählt wurde, aus seiner Sicht nicht akzeptabel ist. Und deswegen hat er seine Einschätzung zu dieser Sachlage heute noch mal verdeutlicht. Zum zweiten Teil Ihrer Frage kann ich sagen, dass wir in den Medien eine Kommentierung der Chefredakteurin der Taz gesehen haben, der man nur entnehmen kann, dass der Gesprächszweck, den wir eigentlich vor Augen hatten, entfallen ist. Und deswegen halten wir an diesem Gespräch nicht weiter fest.
Haben Sie das schon förmlich abgesagt auch?
Die Redaktion wurde heute darüber informiert, ja.
Weitere Fragen dazu? Dazu? Herr Jung?
Können Sie noch mal sagen, warum aus Sicht Ihres Ministeriums oder Ihres Ministers die Menschenwürde verletzt worden sein soll in diesem Text? Der Presserat hat ja deutlich hervorgehoben, dass es hier um eine Kritik, einen satirischen Text über eine Berufsgruppe geht und nicht um konkrete Menschen.
Ja, also Kern dieser Auseinandersetzung ist ja die Frage, ob es zulässig ist, Menschen mit Müll zu vergleichen oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen, dass Menschen, wer auch immer das ist, auf den Müll gehören. Und da ist für den Bundesinnenminister eine Grenze überschritten. Wir sind nicht gleichzusetzen mit Müll. Und das ist die Formulierung, die in der Kolumne gewählt wurde. Und deswegen ist der Minister der Auffassung, dass das nicht erkennen lässt, dass die Menschenwürde beachtet ist. Und zu Ihrer Eingangsbemerkung, dass es sich ja um eine Gruppe handelt und deswegen keine Verletzung der Menschenwürde zu erkennen sei, kann man nur sagen, Polizisten sind eine recht abgrenzbare Gruppe und lassen sich sozusagen relativ genau definieren. Und deswegen ist dieses Argument aus unserer Sicht nicht ganz einschlägig.
Können Sie noch mal sagen, wie weit das Treffen, das jetzt abgesagt wurde, mit der Taz fortgeschritten war? Da war ja die Einladung zu einer Polizeischule, da waren Sie ja zu bereit. Wie weit war man da?
Also ich will jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit stöbern. Es gab einen konkreten Termin, einen konkreten Ort und jetzt haben wir uns entschieden, an diesem Gespräch nicht festzuhalten. Beziehungsweise der Bundesinnenminister hat sich entschieden.
Dann Herr Lücking mit einem weiteren Thema.
Ja, Daniel Lücking, ND, an die Bundesregierung. Die letzten 3 Tage im Prozess gegen Julian Assange in Großbritannien haben gezeigt, dass internationale Menschenrechtsorganisationen nicht verlässlich als unabhängige Beobachter am Prozess teilnehmen können. Amnesty International hat das beklagt. Reporter ohne Grenzen hat auch zum Ausdruck gebracht, dass es nicht dauerhaft gewährleistet ist, weil der Zugang zum Gericht nach dem Prinzip First Come, First Serve gewährt wird. Videolinks werden zunächst zugesagt, dann werden sie wieder außer Kraft gesetzt. Und wie bewertet die Bundesregierung, die ja auch deutsche Diplomaten vor Ort hat, die Prozessführung? Ist das einem Prozess mit großem öffentlichen Interesse angemessen?
Ich kann Ihnen dazu nur sagen, was hier am Montag auch bereits schon gesagt worden ist, dass wir laufende Verfahren für die Bundesregierung von hier aus nicht kommentieren. Und grundsätzlich gilt, dass wir einmal davon ausgehen, dass das Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien und Garantien in Großbritannien gewährleistet ist und gewährleistet sein muss.
Es handelt sich ja jetzt gerade nicht um eine generelle Kritik an dem Verfahren, sondern es hängt davon ab, wie die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, dieses Verfahren zu verfolgen. Und die organisatorischen Maßnahmen, die sind Fakt, die kann man nachvollziehen. Die werden sich auch vor Ort angeschaut, auch parlamentarische Beobachter sind dort. Ist es aus Sicht der Bundesregierung hinnehmbar, wenn Menschenrechtsorganisationen, sei es absichtlich oder nur durch schlechte Organisationen, von solchen Prozessen ferngehalten werden?
Ich habe jetzt von diesen konkreten Vorgängen keine Kenntnis. Ich weiß nicht, ob Frau Adebar da Näheres weiß.
Also ich kann Ihnen sagen, dass unsere Botschaft, weil es, wie Sie sagen, natürlich auch ein Prozess mit großem öffentlichen Interesse ist, an den Anhörungen teilgenommen hat. Und wir waren auch am Montag vor Ort und haben uns das angeschaut. Insofern gilt aber grundsätzlich das, was Frau Fietz gesagt hat, dass wir jetzt über den Prozess an sich hier keine Bewertung abgeben. Die Zuständigkeit für dieses Verfahren liegt bei der britischen Justiz. Und wir vertrauen darauf, dass die britische Justiz, auch wenn es unter Corona-Bedingungen verhandelt wird, und das ist ja offenbar eine der Sachen, die dort gerade passieren, die auch die Sache schwierig machen, dass die britische Justiz dieses Verfahren nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen, die in Großbritannien ja herrschen und die es dort gibt, durchführt.
Nun wäre es aber ein leichtes, mit technischen Möglichkeiten eine größere Öffentlichkeit zu ermöglichen. Ist das etwas, was aus Sicht der Bundesregierung schnell nachgeholt werden sollte?
Ich weiß jetzt nicht, soll ich noch eine Nachfrage? Oder wollten Sie diese jetzt zulassen?
Ich habe die zugelassen.
Sie haben die zugelassen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es angezeigt, richtig und wichtig, dass die Verfahren, die es in dem Rechtsstaat Großbritannien, in der dortigen Justiz gibt, so gut wie möglich umgesetzt werden.
Herr Jung.
Frau Adebar, hat der Umstand, dass ein deutscher Diplomat für Zugang von Reporter ohne Grenzen sorgen musste, Ihr Vertrauen in den britischen Rechtsstaat beeinträchtigt?
Da würde ich auf meine Antwort von eben verweisen. Es ist aber richtig, Sie haben den Vorgang erwähnt, dass die Bundesregierung freier Pressearbeit und natürlich auch dem Informationsbedürfnis von Medien hohe Gewichtung beimisst. Deshalb ja unsere große Hoffnung, dass der Prozess in Großbritannien nach guten und dort eben vorgesehenen rechtsstaatlichen Verfahren durchgeführt wird.
So, ich habe jetzt noch zwei neue Themen von Kollegen, damit möchte ich es auch bewenden lassen mit Blick auf die Uhrzeit. Eine habe ich noch von der Kollegin Anastassopoulou an Frau Fietz zum griechisch-türkischen wann soll die Telefonkonferenz zwischen Frau Merkel, Herrn Michel und Präsidenten Anastasidis stattfinden? Was ist das Ziel der Konferenz? Gab es Kontakt von Frau Merkel mit Herrn Mitsotakis seit der Videokonferenz mit Herrn Erdogan? Wenn ja, können Sie etwas darüber berichten? Und an Frau Adebar, plant das Auswärtige Amt einen weiteren Entspannungsversuch? Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, findet diese Videokonferenz heute Abend statt. Falls das nicht stimmen sollte, würden wir das nochmal nachreichen. Also und von daher kann ich auch im Vorhinein natürlich nichts zu den Inhalten sagen.
Aber die Frage war, was ist das Ziel der Konferenz?
Die Bundeskanzlerin ist im Moment im Gespräch mit vielen Staats- und Regierungschefs der EU in Vorbereitung des EU-Ministerrats Ende des Monats, Rats der Staats- und Regierungschefs Ende des Monats. Und von daher ist sie natürlich auch im Gespräch mit Herrn Mitsotakis.
Frau Adebar, Sie waren noch angesprochen.
Ja, also an der Tatsache, die Frau Fietz gerade verkündet hat, sehen Sie, glaube ich, dass die Bemühungen in dieser ganzen Causa ongoing sind und von Diplomatinnen und Diplomaten, von Mitgliedern der Bundesregierung dauerhaft und in den letzten Tagen intensiv vorangetrieben werden und weiter werden, auch mit Blick natürlich auf den Rat, der da ansteht.
Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema noch. Ist es das?
Noch eine heute. Ein saudisches Gericht hat vor zwei Tagen ein endgültiges Urteil gefällt zum Fall zur Ermordung von Khashoggi. Wie beurteilt die Bundesregierung den Prozess zur Urteilsfindung und das Urteil selbst?
Also dazu ist zu sagen, dass die Bundesrepublik, unsere Botschaft, den Prozess nicht beobachten konnte und die Namen der Verurteilten nicht bekannt sind und es natürlich weiter auch an Informationen zum Tatablauf und zu Verantwortlichkeiten fehlt. Insofern war dieser Prozess aus unserer Sicht auch intransparent und es gibt weitere Fragen, die zu klären sein werden. Der Prozess in der Türkei läuft ja im Übrigen weiter, insofern ist aus unserer Sicht auch weiter Aufklärung nötig. Wir würden auch davon ausgehen, dass die nun gesprochenen Urteile wohl nicht ausreichen werden, um die internationale Kritik zu beenden. Insofern läuft ja der Prozess in der Türkei weiter und es gilt das, was ich eben gesagt habe. Ich denke, was man dennoch begrüßen muss, ist, dass die Umwandlung der Todesstrafe in Freiheitsstrafen, eine Umwandlung stattgefunden hat. Warum? Natürlich aus dem Grund, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den EU-Partnern eine Todesstrafe generell ablehnt und andere Länder zur Abschaffung der Todesstrafe aufruft.
Tufik Nier.
Frau Wadebar, die UNO-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard hat ja das Urteil sehr scharf kritisiert und von einer Justizparodie gesprochen. Sie sagte, das Justizverfahren war weder fair noch transparent. Stimmen Sie dem zu? Und sie sieht auch eine persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in dieser Ermordung. Würden Sie das auch so sehen?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass aus unserer Sicht Kritik natürlich berechtigt ist und dass die gesprochenen Urteile sicher nicht ausreichen werden, um die Kritik, die es international gibt, zu beenden. Insofern ist weiter Aufklärung nötig und auch Aufklärung ist nötig über die Verantwortlichen, die zu diesem grausamen Mord führten. Insofern ist das eben auch das, was Sie ansprechen, eine Frage, die natürlich grundsätzlich einer Aufklärung bedarf. Und ja, ich glaube, meine Kritik an dem Urteil habe ich hier zum Ausdruck gebracht.
Jessen?
Ich möchte an der Frage anknüpfen. Ist für die Bundesregierung Mohammed bin Salman zu sehen in der Reihe der Verantwortlichen oder zumindest Mitwissenden? Sind Zweifel daran hinreichend ausgeräumt?
Ich will mich auf eine solche Frage nicht einlassen, Herr Jessen. Und warum nicht? Ich sage es Ihnen auch, weil, wie gesagt, wir den Prozess nicht beurteilen, nicht beobachten konnten und er aus unserer Sicht eben intransparent war und Fragen zum Tatablauf und eben den Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Insofern wäre es jetzt irgendwie komisch, wenn ich hier Mutmaßung zu genau diesen Fragestellungen, die aus unserer Sicht nicht geklärt wurden, anstelle.
Das heißt, die Bundesregierung hält die Erklärung der saudischen Seite, dass der Kronprinz nicht involviert sei, für nicht widerlegt.
Ich belasse es bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Und die letzte neue Frage, Herr Kollege.
Ja, eine Frage ans BMG, Herr Gülde. Thema Maskenbeschaffung, Maskendilemma, da ist ja auch heute Thema im Ausschuss, soweit ich weiß. Und da kommen ja die ersten Forderungen jetzt auch auf die Bundesregierung oder auf das Bundesgesundheitsministerium zu. Das erste Verfahren steht, glaube ich, Ende September an, wegen der fehlerhaften Masken, die jetzt nicht bezahlt werden. Wissen Sie, wie hoch sich das Volumen der Forderungen an das BMG, an die Bundesregierung beläuft? Und sehen Sie diesen Prozessen, die da jetzt anstehen, eigentlich gelassen entgegen? Oder fürchten Sie da dann doch einen größeren Image-Schaden?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt die aktuelle Zahl, also das Volumen der in Rede stehenden oder eingeklagten Finanzen jetzt nicht parat habe. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Aber Nachfrage nochmal, so mit welchem Gefühl gehen Sie in diese Auseinandersetzung, diese juristische?
Also wie gesagt, ich werde mich jetzt hier nicht zu dieser juristischen Auseinandersetzung äußern. Das wird sich dann halt eben zeigen. Also ich kann ja jetzt noch keine Auskunft dazu geben.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Danke und bitte Frau Fietz hat noch einen Termin.
Jawohl, ich muss Ihnen noch einen Termin ankündigen. Und zwar am Montag, dem 14.09. wird die Bundeskanzlerin an einem Treffen der Spitzen von EU und China teilnehmen, das per Videokonferenz stattfinden wird. Den Vorsitz wird auf EU-Seite der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel innehaben. Außerdem nimmt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Die Bundeskanzlerin vertritt mit Deutschland den Mitgliedstaat, der momentan die Ratspräsidentschaft innehat. Auf chinesischer Seite nimmt Staatspräsident Xi Jinping teil. Dabei belasse ich es jetzt erstmal.
Und noch eine Frage von Herrn Blank dazu. Das ja, Frau bleibt Fietz, jetzt nicht aus.
Was sind denn die zentralen Themen für die Bundeskanzlerin? Erwartet sie sich einen Durchbruch bei den lange währenden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China?
Also das virtuelle Spitzentreffen dient einer Bestandsaufnahme der Beziehungen zwischen der EU und China und der Diskussion von Ansätzen für künftige Kooperation, einschließlich Fragen des Klimawandels sowie Wirtschafts- und Handelsfragen. Daneben werden die drei Führungspersönlichkeiten der EU mit Präsident Xi über zentrale Fragen der internationalen Politik und weitere wichtige Themen sprechen. Außerdem wird es einen Austausch über Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie und Strategien zur Eindämmung geben. Das ist das, was ich Ihnen zunächst mal sagen kann.
Es gibt noch eine Nachreichung, zwei.
Gleich jetzt noch abspeisen, obwohl es schon relativ spät ist. Also an Herrn Jessen, Sie hatten gefragt, ob der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit an der Gesetzeserstellung von der GWB Digitalisierungsgesetz beteiligt war. Das war er. Und dann hatten Sie gefragt nach der Definition für den Mittelstand. Also das BMWI greift da häufig zurück auf die Definition des IFM, das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Und die sagen, dass mittlere Unternehmen Unternehmen sind mit weniger als 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro. Und es gab die Online-Frage noch zum Lieferkettengesetz nach der Mitarbeiteranzahl im Lieferkettengesetz. Hier will ich gleich sagen, dass das zwei unterschiedliche Fragen sind. Die Mitarbeiteranzahl, die sich im Lieferkettengesetz dann wiederfinden wird, die ist jetzt Gegenstand der Beratungen, die aktuell noch stattfinden.
Dann herzlichen Dank für die Nachlieferung. Dann bedanke ich mich für das Interesse und schließe die Pressekonferenz.